Leute Online, der Leute-Podcast.
Ich bin in meinem Leben einmal um die Erde geschwommen, so viele Kilometer haben wir gemacht. Wir haben 10 Jahre im Becken rumgekrallt, 10 Jahre Fliesen gezählt, das ist eigentlich senil genug.
Geschichten von Prominenten und ganz normalen Leuten.
Everest, das ist der höchste, da musst du hin. Du musst dir also vorstellen, ich habe alles zu Geld gemacht, was irgendwie ging. Unsere Ansprüche waren immer am Berg ohne Sauerstoff und ohne Hochträger.
Heute mit Jörg Stingel.
Wenn man losgeht an die ganz großen Berge, dann schlägt man ganz bewusst auch eine Tür hinter sich zu.
Hallo und willkommen zur aktuellen Episode des Podcasts Leute Online. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Für diese Podcast-Episode habe ich mich getroffen mit Jörg Stingel. Der ist Chemnitzer, ist studierter Maschinenbauer und er ist seit Jahren als Extrembergsteiger und als Fotograf an den höchsten Bergen der Welt unterwegs. Und das, obwohl seine sportliche Karriere bereits in den frühen 70er Jahren überhaupt nicht mit Bergsteigen begonnen hat, sondern mit Schwimmen. Ja genau, er hat Schwimmsport trainiert, das sehr ausdauernd und sehr intensiv, bis er 1980 sogar an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte. Großer Erfolg. Irgendwann hat er aber gesagt, Leute, ich kann diese Fliesen im Schwimmbecken nicht mehr sehen, lasst uns mal was anderes machen und ist eben zu seiner Leidenschaft des Bergsteigens gekommen. Mittlerweile stand er als erster Deutscher überhaupt auf dem höchsten Gipfel eines jeden unserer 7 Kontinente, den 7 Summits, und hat dabei keinen zusätzlichen Sauerstoff verwendet. Das ist was, was ihm noch keiner nach und auch vorher nicht vorgemacht hat. Er war natürlich auf dem höchsten Berg der Welt, auf dem Mount Everest, natürlich ohne Sauerstoff und sogar noch solo, und er hatte auch einen Gipfelerfolg am Nanga Parbat. Das ist ja der Schicksalsberg der Deutschen und er wird Schicksalsberg der Deutschen genannt, weil unter anderem Reinhold Messner hier auf tragische Weise seinen Bruder verloren hat. Und auch er, Jörg Stingel, hat einen Bergkameraden verloren am Nanga Parbat. Günther Jung, der ist noch im Abstieg ebenfalls zu Tode gestürzt. Über dieses Thema und über seine Leidenschaft als Inselmann und was das überhaupt ist, so ein Inselmann, spricht er hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat und lade euch ein für die nächsten rund 60 Minuten zu Jörg Stingel und seinem verrückten Leben. Viel Spaß.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Jörg Stingel. Willkommen im Kraftverkehr in Chemnitz zu unserer kleinen Podcast-Runde. Schön, dass du da bist.
Ich grüße dich.
Du hast ja eine ganze Menge Sport schon gemacht in deinem Leben. Machst immer noch Sport, siehst total fit aus. Wie macht man das?
Tja, das ist das alte Geheimnis. Ne? Früher haben die Gewichtheber immer zu uns gesagt, als wir noch Schwimmer waren, dass es das beste Mittel ist, weniger essen. Und wenn das nicht hilft, weniger trinken. Und wenn das immer noch nicht hilft, beides noch weniger. Von der Sache her ist natürlich das vielleicht nicht für einen Sportler das allerbeste Rezept, aber die mussten natürlich früher viel Gewicht machen und wir haben uns dann nichts abgeschaut. Bei uns ist Essen und Trinken ganz wichtiges Thema. Ausdauersport musste versorgen. Also ich sage schon, man muss eben dranbleiben und viel Sport machen und auch trainieren im eigentlichen Sinne des Trainings. Also nicht nur ein bisschen Hobbysport, sondern eben ja, einfach ein Triathlon und das möglichst einmal in der Woche.
Ja, einfach ein Triathlon, möglichst einmal in der Woche, genau das wollte ich hören. Das ist das, was ich eben gerade nicht mache und das wahrscheinlich auch nicht jeder machen kann, weil da gehört ja auch eine ganze Menge Leistung dazu, eine ganze Menge Fitness, die man vielleicht auch mit in die Wiege gelegt kriegt. Bist du einer, der sagt, ich habe da unheimlich Glück gehabt, dass ich eben so geworden bin von Geburt an, wie ich bin?
Ja, ich denke schon, dass viel in der Genetik liegt, aber nur so kommst du ja dann irgendwie auch zum Sport und vielleicht auch zum Leistungssport. Die Idee war ja nicht, jetzt irgendwie zum Bergsteigen zu gehen oder zum Schwimmen, sondern man stolpert da irgendwie rein und sicher auch durch die Eltern, die auch wieder sportbegeistert waren, ist das immer eine sehr schöne Geschichte, die Kinder zum Sport anzuhalten. Und ich will mal so sagen, da war ich eben auch Opfer und bin dann so zum Sport gekommen, dass ich doch viel Spaß hatte.
Bist du eigentlich der gewesen, der das initiiert hat, damals schon als Kind und als Jugendlicher? Ich will jetzt Sport machen und will jetzt vielleicht auch einen Verein. Oder haben deine Eltern da eher so ein bisschen geschubst und gedacht, das ist vielleicht gut für den Jungen?
Ja, durch die Eltern bin ich natürlich auch dazu gekommen, obwohl meine Mutter nicht unbedingt immer so begeistert war, weil sie eben auch viel Zeit gefressen hat. Aber am Ende muss man sagen, es war schon von Anfang an meine Leidenschaft, Sport zu machen. Und das habe ich mehr oder weniger auch dann nach der sogenannten Leistungssportkarriere und dann durch das Bergsteigen und auch später noch durchziehen können. Und man muss es sich auch leisten können. Also es geht ja nicht nur um das Finanzielle in diesem Aspekt, sondern man braucht auch die Zeit, man muss sich die Zeit freikämpfen. Und das ist vielleicht mir auch ganz gut gelungen, deswegen sieht man noch einigermaßen dem Alter entsprechend aus.
Naja, wirklich ist viel mehr als dem Alter entsprechend, aber gut. Ja, mit Sport, wie gesagt, hast du dein ganzes Leben zu tun gehabt und das fing ja auch schon relativ früh an. Du hast du gleich mit Schwimmen eigentlich begonnen, weil das war, glaube ich, deine erste Sportart, die du zumindest als Leistungssportler betrieben hast.
Also zunächst war ich eigentlich so ein bisschen in der Leichtathletik fixiert, in der Grundschule, wenn man so will. Und ich bin dann geworben worden fürs Schwimmen zu einer Zeit, als man eine richtige, gute Olympiaschwimmer brauchte oder gesucht hat. Dann habe ich angefangen zu trainieren. Das war so 1972 dann schon in der Sportschule. Und dann ging es 10 Jahre mit Leistungssportschwimmen straff voran, am Ende bis Olympia. Und das war dann auch, sage ich mal, das Ende der Fahnenstange.
Du warst bei Olympia, das muss man sich mal vorstellen. Also das Ende der Fahnenstange kann da schon viel früher erreicht sein. Du hast es bis Olympia geschafft, 1980 war das, ne? 1980 in Moskau, glaube ich, oder?
1980 Moskau über die Rückenstrecken. Also Rückenschwimmen, Strecken im Rückenschwimmen, ne?
Genau, und da hast du dann gedacht, es geht jetzt nicht weiter oder hast du gesagt, mach noch mal was anderes, warum hat es dann dort aufgehört?
Also ich denke, dass jeder Sportler das Karriereende ahnt und für mich war natürlich entscheidend, zu Olympia zu kommen und wenn man nochmal viel Zeit reinstecken würde in ein Training, dann müsste man 4 Jahre verlängern. Das bedeutet also, man muss zur nächsten Olympiade, zu den nächsten Olympischen Spielen nochmal schaffen und die 4 Jahre habe ich gedacht, die schaffe ich nicht mehr, auch mental nicht mehr, denn wir haben 10 Jahre im Becken rumgekrallt, 10 Jahre Fliesen gezählt, das ist eigentlich senil genug. Ich bin in meinem Leben einmal um die Erde geschwommen, so viele Kilometer haben wir gemacht und von daher hat es eigentlich gereicht 1980 und mir war damals schon klar, dass wir danach vielleicht auch in ganz anderen Teams dann wahrscheinlich zum Felsklettern wechseln werden, wenn es irgendwie geht, wenn ich dafür Talent habe.
Das war also schon so in deinem Kopf drin, dass du sagst, ich will mal in die Berge, in die Felsen, will klettern.
Meine Eltern, die hatten mich da immer so ein bisschen angehalten zu dieser ganzen Wandergeschichte, aber es war damals nicht so, dass ich zum Klettern gekommen bin, sicher auch wieder wegen der Zeit, aber es ist nicht ganz ungefährlich, auch verletzungsgefährdet und da war natürlich die Karriere dann im Schwimmen zunächst mal wichtiger. Wir durften zum Beispiel auch nicht mehr Motorrad fahren, was natürlich auch eines meiner Hobbys ist. Die haben sie uns auch, also vielleicht auch bewusst verboten, dass nicht 1980 dann noch irgendjemand den Mini-Unfall hat, der die Teilnahme an den Olympischen Spielen verhindert. Also ich will nur sagen, in der Beziehung war es natürlich gut, dass es erst danach anfing, während dieser Zeit. Leistungssportschwimmen hat man eigentlich gar keine Chance gehabt, dort was Neues einzufahren.
Wann war das dann und wie alt warst du zu der Zeit dann, als du ins Klettern eingestiegen bist?
Ah, ich musste ja selber erstmal kurz überlegen, also 1983 habe ich dann angefangen mit Felsklettern.
Und da war der auch dann in der Sächsische Schweiz, also stelle ich mir das so vor, ganz einfach.
Ja, Sächsische Schweiz ist alles Sandstein, da bin ich eigentlich auch durch vehementes Nachfragen dazu gekommen. Also es gibt auch eine ganz interessante Geschichte. Du musst dir vorstellen, Bergsteigen war so eine, oder nennen wir es mal Klettern zunächst, das war so eine Sportart, die völlig am Rand stand. Also Bergsteigen, Klettern hat Fernweh erzeugt. Fernweh war damals nicht so unbedingt das, was gefördert wurde. Es gab ja auch früher mal eine Nationalmannschaft, Bergsteigen, die sie dann aber eingestampft haben. Und am Ende blieb uns die Sächsische Schweiz und dort wollte ich ja unbedingt hin.
Ja.
Ich hatte damals aufgehört mit Leistungssportschwimmen und mir war klar, ich gehe auf alle Fälle dann zum Felsklettern. Vielleicht sogar machen wir auch die Chance, international zum Bergsteigen zu gehen. Es gab aber keine Möglichkeit, irgendwo in der Sektion aufgenommen zu werden, weil in der DDR gab es für alle Sektionen Material, was verteilt wurde, aber es gab nicht für alle das, was man sich ausgedacht hat. Und weil diese Anzahl von Material begrenzt war, hatten die Sektionen auch die Teilnehmer begrenzt.
Und ich habe überall gefragt, ob sie mich aufnehmen könnten. Und war eigentlich nicht möglich. Erst fast der letzte Versuch bei der damaligen Numerika Marktstadt. Mhm. Die haben mich dann genommen, weil der Dieter Zönschen als, sagen wir mal, Trainer von der Jugend immer begeistert war und der wollte eben die Sektion voranbringen und Erfolge feiern. Und da hat er gesagt, Mensch, komm doch zu uns, das passt mir, nimm dich auf. Und so bin ich dann doch zum Felsklettern, vielleicht mit ein bisschen professionelleren Einstieg gekommen, als nur am Wochenende rauszufahren und mit Kumpels irgendwas zu versuchen.
Und du hast es ja in der Sportart, also Bergsteigen, ganz weit gebracht. Du warst also mit dem Elbsteingebirge nicht ganz so zufrieden. Also zumindest hast du gewusst, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, wie du vorhin gerade gesagt hast. Da sollte es noch weitergehen und du bist, und das ist so, so erstaunlich, der zweite Deutsche überhaupt, der es ohne Sauerstoff auf den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, geschafft hat. Das ist doch irre. Wie kommt man auf die Idee, das da in Angriff zu nehmen?
Also die Sächsische Schweiz klettern, müsst ihr dir jetzt vorstellen, hast du ein Ziel, du willst irgendwie eine Route schaffen. So, da kannst du dich natürlich dran aufarbeiten, manche Jahre lang, manche Tage lang, je nachdem, wie schwer und wie viel das über deinem eigentlichen Leistungsniveau liegt. Also du musst irgendwo hinkommen, mhm, wo es für dich eine Befriedigung, eine Bestätigung deiner Power im Prinzip gibt. So. Ja. Und dazu brauchst du natürlich auch immer Leute, die dabei sind, die mithelfen, dass du das erreichen kannst. Und genau darum geht es ja. Du musst dann wieder Menschen finden, die dich in deinem Projekt eben auch unterstützen. Menschen, die vielleicht das Gleiche wollen, Sportler, die ähnlich leben wie du, Kumpels, die dich unterstützen und vielleicht sogar das Ziel mitverfolgen. Und das war eben dann extrem beim Everest so. Wir hatten uns dann in einer kleinen Gruppe diesen Everest ausgedacht, ohne dass wir jetzt einfach mal so eine spontane Idee hatten. Mhm. Wir waren also schon viele Jahre vorher im Bergsteigen unterwegs und sind dann auf die, sagen wir mal, vielleicht logische Schlussfolgerung gekommen, Everest, weil es ist der höchste, da musst du hin. Und dann hatte ich in dem Fall auch Glück, dass ich viele Kumpels hatte, die das dann auch unterstützt haben und die sich da auch selber motivieren konnten, mhm, auch nicht nur wieder das Training zu machen, sondern auf die Zeit aufzubringen, das Geld zu besorgen. Also diese ganzen Dinge, die dazugehören, dass du überhaupt starten kannst.
Da hängt ja eine ganze Menge dran. Das war 96, glaube ich, die erste Expedition zum Everest, die ihr da gemacht habt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Kohle muss man aufbringen, um zum Everest zu kommen mit so einer relativ kleinen Gruppe?
Also Geld ist natürlich eine entscheidende Sache, aber wir hatten damals eben auch schon 8000er hinter uns gebracht. Also 94 gab es die ersten Sachsen, die an dem 8000er waren. Und Geld besorgen besteht ja auch immer daraus, dass du auch ein gewisses Bekanntheitsniveau erreichst. Mhm. Und 96 war es für uns noch extrem schwierig. Du musst dir also vorstellen, ich habe alles zu Geld gemacht, was irgendwie ging. Hm. Also nicht nur der Oma angeborgt, sondern auch spartanisch gelebt. Der Kühlschrank war auch nicht immer voll. Aber ich hatte auch meine Eltern, die mich da finanziell nicht groß unterstützen konnten. Aber meine Mutter hat immer für mich gekocht. Mhm. Also nach dem Training konntest du immer zur Mutti gehen und sagen, komm, was gibt's noch zu essen?
Das ist schon mal was schön.
Das ist schon mal unheimlich viel wert. Mhm. Und was brauchst du am Everest an finanziellen Möglichkeiten? Also damals hat man so kalkuliert, dass für das Pyramid alleine $80,000 gebraucht wurden.
Das Pyramid ist die Besteigungserlaubnis, das auf den Berg dürft überhaupt.
Genau, ja. Also die $80,000 müsstest du besorgen. Rein rechnerisch ist es sehr machbar, wenn du zu acht fährst, braucht jeder einen Zehner. Mhm. So gesehen ist es ziemlich einfach. Mhm. Wir haben es damals hingekriegt. Geld war da vielleicht die geringste Motivation. Also wir wollten es unbedingt machen und deswegen war es natürlich irgendwie am Ende auch möglich. Später in den darauffolgenden 8000er Expeditionen waren wir dann schon mehr bekannt, mhm, und hatten das, denke ich mal, aus heutiger Sicht ein bisschen einfacher, Sponsoren zu finden. Du musst natürlich trotzdem den Aufwand betreiben, hingehen, mit Leuten Gespräche führen. Vor allen Dingen, du musst ja auch davon überzeugen, dass man auch einen Nutzen davon hat.
Ja.
Und das ist uns dann mit zunehmenden Erfolgen auch leichter gefallen.
Genau. Und 96 wollte ich deswegen auch nochmal darauf hin, dass ihr da wirklich sehr, sehr viel und fleißig Geld gesammelt habt und euch von Munde abgespart habt, um das zu erreichen. Und ihr seid aber am Ende nicht auf den Gipfel gekommen, 96, weil es da zwischendrin ein Erlebnis gab mit einem Bergsteiger aus Japan.
Also 96 waren wir damals mit einer Expedition von der Everest-Nordseite unterwegs und hatten sowieso in dem Jahr keine optimalen Wetterbedingungen. Also es war vielleicht dann noch ein Wetterfenster möglich, ganz am Ende der Expedition, obwohl wir dort auch schon ziemlich breit waren, wie man so in Sportlerkreisen sagt. Und wir wollten dann noch einen letzten Versuch zum Gipfel machen, sind aber dann auf über 8000 Meter in eine Rettungsaktion mit einem Japaner verwickelt worden und sind über 24 Stunden länger in dieser großen Höhe unterwegs, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Mhm. Und das hat uns damals auch den Gipfel gekostet. Es war eigentlich dann klar, dass wir umdrehen müssen, weil wir körperlich so erschöpft waren. Und vor allen Dingen dehydriert, also die körperliche Erschöpfung darf man sich jetzt nicht nur ausgepowert vorstellen, sondern die Gefahr besteht eben darin, dass man so viel Wasser durch Atmen aus dem Körper verliert, dass man dort einen Kreislaufkollaps bekommen kann. Mhm. Und dann war klar, wir müssen absteigen, haben dann uns noch rührend um den Japaner gekümmert, dass der überlebt. Und für uns war natürlich dann die Expedition, ja, ich will mal sagen, mehr oder weniger ein Misserfolg, weil wir nicht auf dem Gipfel waren. Aber aus heutiger Sicht würde ich eben sagen, es war vielleicht auch unsere Rettung, dass wir 96 in New York gekommen sind, weil wir dann vielleicht Bergsteigen in dieser Form weiter betrieben hätten, wie wir 96 gemacht haben. Also wir mussten uns dann über die Jahre noch viel Erfahrung und, ja, ich will mal fast sagen, noch Power aneignen, um dann Jahre später unseren Traum doch noch zu erfüllen.
Ja. Wie schwer fällt denn eigentlich die Entscheidung, wenn man dann so weit oben ist, über 8000 Meter schon, sagst du, und dann sagen zu müssen, es wird, glaube ich, nichts mehr, wir kehren jetzt um, alle Mühen und alles, was wir vorher hier ja engagiert haben, was wir uns vom Mund abgespart haben, auch alles das ist jetzt umsonst gewesen, wir werden es nicht schaffen. Wie leicht oder wie schwer fällt einem die Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt hier einen Break und steigen wieder ab?
Also mir ist es damals sehr schwer gefallen. Ich hätte das vielleicht auch noch durchgezogen, aber man hätte nicht gewusst, wie das dann ausgeht. Mhm. Also war es sicher eine richtige Entscheidung. Wir waren damals zu dritt oben von den anderen beiden Kumpels, die das vielleicht eher übers Herz gebracht haben, umzukehren. Aber der Everest ist ja dann aus der Welt, was man viele Jahre dann an einem anderen Berg auch nochmal bitter erfahren mussten. Da hat man ganz starke Aufregungen und es gab einen Bulgare, der hat uns damals gesagt, du, der Berg ist kein Frosch, der springt nicht weg. Mhm. Also du kannst immer mal wieder zu dem Berg hin, aber wenn du für immer oben sitzen bleibst, dann hast du die Chance nicht mehr.
Ja.
So übersetze ich jetzt mal frei.
Mhm.
Aber es war für uns schon sehr bitter, im Basecamp anzukommen und ohne Gipfel. Aber unser Expeditionsleiter, der Götz Wiegand, der hat damals, glaube ich, ein Herzklopfen gehabt, dass alle wieder heil vom Berg runterkommen. Das Wichtigste war wohl, dass wir eben, so wie wir losgefahren sind, erste deutsche Everest-Expedition ohne Sauerstoff, die aber den Gipfel näher hatte, aber alle Leute wieder mit zurückgebracht hat, alle Kumpels wieder mit zurückgekommen sind.
Das muss man jetzt auch mal so sagen, dass es also wirklich auch kein Spaß ist, da hochzugehen. Es gibt da diesen Begriff Todeszone. Die fängt da bei so und so viel 1000 Metern an. Wann geht es los mit der Todeszone? Dass man also wirklich dann in die Gefahr kommt, das Ganze nicht lebend wieder zurückzuschaffen. Wann geht denn das los?
Mit dem Begriff Todeszone muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist nicht unbedingt so, dass man dieses Höhenniveau überschreitet und automatisch stirbt.
Ja.
Also man kann viel dagegen tun.
Mhm.
Es ist vielleicht zu aufgekommen. Die höchsten menschlichen Ansiedlungen, die dauerhaft bewohnt sind, wo der Mensch überleben kann, die liegen so bei 5300 Meter ungefähr. Und die Basecamps an den großen Bergen sind auf der gleichen Höhe. Das heißt also, dort kann man sich nur weitestgehend regenerieren, zumindest so, dass man überleben kann. Weiter oben würde der Mensch sterben, weil so viel Energie, wie er verbraucht in der großen Höhe, kann man nicht zuführen. Denkt jetzt, man könnte das durch Essen, Trinken ausgleichen, ist er auch nicht.
Ja.
Aber die Todeszone ist dann noch ein Stück höher, über 7000 Meter, wo man dann, sagen wir mal, durch anstehende Körperreaktionen solche Veränderungen erfährt, dass es wahrscheinlich ist, wenn man schlecht akklimatisiert ist, wenn man vielleicht in Schwierigkeiten kommt und längere Zeit dort oben verweilen muss, dass man dort zumindest stark eingeschränkt weiterlebt oder sogar versterben kann. So, das bezeichnet man eigentlich als Todeszone. Aber die Todeszone beginnt eben auf 7000. Der Everest ist fast 9000 Meter hoch, also ist noch ein ganz, ganz weites Stück und man ist eigentlich dann noch viele Stunden, viele Tage teilweise noch in dieser großen Höhe unterwegs. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so viele Jahre dann darauf vorbereiten und auch viel Erfahrung brauchen, um am Ende so einen Berg zu überleben.
Was hat man da, was merkt man von dieser, sage ich mal, Todeszone da oben? Was hat man für Beeinträchtigungen?
Tja, wenn du gut angepasst bist, hast du wenig Beeinträchtigungen. Also, dass man sich eben immer langsamer bewegt, weil die Sauerstoffsättigung im Blut abnimmt. Die Akklimatisation, wie wir sagen, also das Anpassen des Körpers an die große Höhe, wird immer komplizierter. Das geht eben so weit, dass du fast keine Energie mehr aus deinem Körper herauspressen kannst oder aus der Nahrung gewinnen kannst, wenn du so willst, dann ja, geht es so langsam vorwärts, dass du bis zum nächsten Camp eben ewig brauchen würdest und aufgeben musst, einsehen musst, dass du die Leistung nicht aufbringen kannst, um auf das nächste Höhenlevel zu kommen. Also eigentlich ist es ein bisschen Physik.
Und man muss aber auch noch klar genug im Kopf sein, weil ich kann mir vorstellen, wenn die Sauerstoffsättigung nicht mehr so ausreichend ist, dass dann auch das Gehirn nicht mehr so wunderbar funktioniert, wie es eigentlich sollte. Und dann fällt vielleicht auch eine Entscheidung viel schwerer, als wenn man die unter normalen Voraussetzungen hier bei uns bei plus minus null auf der Erde treffen würde.
Das stimmt, was du sagst. Aber stell dir vor, wenn du in der großen Höhe verwirrt wärst, dann würdest du weder auf den Berg hochkommen, noch wieder runter. Also man darf jetzt sich nicht vorstellen, dass die alle, wie mein Reinhold Messner 1978 prophezeit hat, verrückt werden wegen Sauerstoffmangel. Also eher ist es, dass du nicht mehr weiterkommst. Aber gegen diese Höhenkrankheit, was eigentlich die größte Gefahr ist und was auch immer wieder angesprochen wird, kann man eigentlich nur so vorgehen, indem man sich perfekt vorbereitet und eine lange Akklimatisationsphase vorausschickt.
Ja. Ja,
und dann vielleicht in der Todeszone weit über 7000 Meter kommt man eben dann dahin, wo es viel knapper wird.
Ihr habt das nochmal auf euch genommen, noch ganz oft auf euch genommen, aber habt den Everest nach dieser ersten Schlappe quasi nicht aus den Augen verloren und habt es nochmal versucht. 5 Jahre später, 2001 war das, neuer Anlauf, da ist es nochmal gestartet. Und auch das war wieder, oder am Anfang zumindest, keinem guten Stern, denn es gibt ja diese Sherpas im Gebirge, da in der Region zumindest, die ganz wichtig sind für euch Bergsteiger. Warum sind die so wichtig?
Am Everest sind die Bergsteiger für uns die wichtigsten, weil wir wollen ja hochkommen. Die Sherpas, mit Verlaub jetzt gesagt, haben bei uns nur eine bedingte Rolle gespielt. Unsere Ansprüche waren immer am Berg ohne Sauerstoff und ohne Hochträger.
Ja.
Und wir wollten das natürlich auch ohne die Unterstützung von diesen Sherpa-Kolonnen machen.
Okay.
Klar ist, dass du von den letzten Ansiedlungen bis ins Basecamp ohne Sherpas oder Jagds oder Jagdtreiber die Basecamps gar nicht erreichen würdest. Weil wir haben so viel Material, Ausrüstung und Essen für diese Zeit mit, was alles dann in solche Trommeln verpackt wird und dorthin transportiert wird, dass wir nicht in der Lage wären, das alleine dahin zu schleppen.
Ja.
Da müssten wir uns Jahre vornehmen für so eine Expedition, wie es ja früher auch war.
Aber wir planen so ein Vierteljahr ein und nutzen die Trägerkapazität dann, um ins Basecamp zu kommen. Und an den 8000ern haben wir dann immer versucht, alles ganz alleine zu machen. Also ja. Ohne Sauerstoff, sowieso klar, und eben auch das Material in die entsprechenden Hochlager zu transportieren. Was uns sicherlich auch den einen oder anderen Gipfel gekostet hat, denn alles alleine zu machen, ist natürlich ein ganz hartes Ding.
Kommt deswegen auf die Sherpas zu sprechen, weil 2001, als ihr an zweite Mal zum Everest gegangen seid, einer der besten Sherpas, vielleicht zumindest einer der angesehensten Sherpas, verunglückt war und zu Tode gekommen ist und ihr dann Angst hattet, dass sämtliche Expeditionen da in dem Gebiet abgesagt werden könnten, weil die Sherpas eben da auch eine besondere Stellung haben und vielleicht auch die Genehmigung da ein bisschen abhängt von denen. Wie ist es dann doch noch weitergegangen?
2001 war dann ein Unfall schon gleich in den ersten Tagen am Everest Südhang gewissermaßen. Und auf dieser Südseite gibt es natürlich auch andere Expeditionen, für die unter anderem dieser Sherpa Babu Shiri gearbeitet hatte. Und Babu Shiri hat einfach Pech gehabt, den Sturz in die Gletscherspalte. In dem Fall muss man sich in die nepalesische Kultur reinversetzen, die das als ganz schlechtes Vorzeichen für eine Expedition wertet, nämlich dass die Götter diesen Expeditionen zürnen könnten und vielleicht noch mehr Tote oder Verletzte am Berg gab oder geben könnte. Das hat sich zum Glück dann nicht bewahrheitet. Wir sind dann 2001 bis zum Gipfel gekommen. Die anderen Expeditionen haben dann ein kleines bisschen gemauert in diesen Tagen, aber wir waren ja froh, dass es überhaupt weiterging und dass nicht so ausgelegt wurde, dieser Unfall von Babu Shiri nicht so ausgelegt wurde, dass überhaupt keine Expedition mehr aufsteigen durfte.
Ja.
Wir schaffen es dann 2001 weiter aufzusteigen in den nächsten Wochen, bereiten alles vor, richten die Hochlager wieder ein und haben dann eigentlich fast das Glück, in einem Zug durchzuziehen. Aber die Wetterbedingungen in diesen Tagen oder Stunden waren dann nur bedingt für so einen großen Berg geeignet. Wir hatten nämlich ein Wetterfenster geplant, was nochmal 2-3 Tage schön Wetter bringen sollte. Aber vielleicht waren wir auch ein bisschen früh dran, vielleicht waren die Vorhersagen auch nicht ganz so, wie wir es uns gedacht haben. Auf alle Fälle mussten wir dann oben am höchsten Pass der Erde auf genau 8000 Meter noch eine Zeit abwarten und in der Hoffnung, dass sich vielleicht der Wind legt, der Sturm nachlässt, also Bedingungen, die zunächst so erschienen, dass es unmöglich war, einen Berg zu besteigen.
Und am Ende ist es dann aber trotzdem gelungen, du bist auf den Gipfel. Und jetzt die Frage, ich weiß es nicht, warst du allein oben oder war noch jemand mit?
Also es war nie geplant, dass ich ganz allein bis auf den Gipfel gehe. Wir waren 96, eine viel größere Gruppe, 14 Teilnehmer, aber 2001 dann im zweiten Versuch waren wir nur noch 6 Bergsteiger und wir sind im letzten Camp genau auf 8000 Meter dann nur noch zu dritt gewesen. Der Thomas Türpe, Götz Wiegand und ich. Stell dir vor, wir sitzen auf 8000 Meter. Also ja. Wir haben einige der tieferen Camps schon überwunden, sitzen genau auf dem höchsten Pass der Erde auf 8000 Meter und planen, in wenigen Stunden zum Gipfel aufzubrechen.
Ja.
Als wir dort oben ankommen, packt uns schon ein höllischer Sturm. Wir haben allergrößte Probleme, das Zelt aufzustellen. Das muss dann wirklich mit Eisschrauben am Boden befestigt werden und Steine reingelegt werden, dass es nicht wegweht. So stark ist der Sturm. Und wir sitzen dann zu dritt, der Götz Wiegand, Thomas Türpe und ich, im Zelt, kochen uns was und uns hängt eigentlich zum Hals raus, dass wir jetzt den x-ten Versuch dann zum Everest hinmachen und wieder auf die allerletzte Zehe, wie wir sagen, als Bergsteiger, vielleicht nicht zum Gipfel kommen, weil in diesem Sturm haben wir ohne Sauerstoff eigentlich keine Chance, ganz hinaufzusteigen. Der wertige Fahr von Erfrierungen viel zu groß. Der Plan ist jetzt, eigentlich abzusteigen, weil es nicht geht, weil die Gefahr zu groß ist. Aber wir versuchen irgendwie eine Möglichkeit zu finden und diskutieren aus, ob man vielleicht viel später aufbrechen könnte. Das Abwarten in der Hoffnung, dass wenn die Sonne rauskommt,
sich der sogenannte Jetstream, der um die Gipfel der Welt weht, etwas hebt durch die Erwärmung der Luft und bei uns im Südsattel die Bedingungen besser wären und wir aufbrechen könnten. Vielleicht 2, 3 Stunden, 4 Stunden in diesem Sturm durchhalten und danach muss es aber deutlich besser werden. Also es ist wirklich nur ein Poker, aber dieser Poker geht damals auf.
Ja.
Der Götz kommt damals nicht mit. Thomas und ich, wir brechen auf, steigen viele Stunden in diesem Sturm nach oben, aber die Tendenz ist Besserung. Es geht sogar so weit, dass der Thomas dann noch die Jacke aufmachen kann und, sagen wir mal, in einigermaßen guten Wetterverhältnissen weiter aufsteigen kann, zusammen mit mir. Du musst dir vorstellen, vielleicht minus 20 Grad, aber der Wind legt sich immer weiter.
Ja.
Das Wetter ist gut, Sonne scheint, die Temperaturen werden dadurch erträglicher und wir steigen hoch bis kurz unterhalb vom Südgipfel. Und dort entscheidet sich der Thomas damals umzukehren, weil wir natürlich durch unseren viel späteren Aufbruch länger gebraucht haben. Langsam waren wir sowieso, weil wir ohne Sauerstoff unterwegs sind. Und ja, der Tag neigt sich dann auch dem Ende hin. Und die Chance, bis ganz hoch zu steigen, schwindet natürlich immer mehr. Aber ich denke, es ist unser Tag. Wir sind so viele Male jetzt am Everest oder in der Nähe vom Everest gewesen oder an anderen 8000ern dann gewesen, wo wir dann anschließend noch zum Everest fahren wollten. Und ehrlich gesagt, ich will es nicht mit der Brechstange durchziehen, aber es muss jetzt mal auch ein Ende gefunden werden zu diesem Thema Everest besteigen. Und deswegen habe ich gesagt, Thomas, ich versuche dich zu überreden, wenn wir absteigen. Wir können uns auch dort in der großen Höhe nur so abgehackt unterhalten. Aber ich versuche es weiter. Ich versuche noch bis zum Gipfel zu gehen.
Ja.
Die Planung, die Idee, ja, er hat es viel länger eingeschätzt, ich habe es viel kürzer eingeschätzt, war, dass man so aus meiner Sicht nach einer halben, dreiviertel Stunde zum Gipfel gehen kann. Aber es hat viel länger gedauert. Ich bin dann erst um 17 Uhr oben. Und klar ist, dass der Aufstieg noch bei Helligkeit erfolgen konnte, aber wir werden im Rückzug, oder ich im Rückzug natürlich, definitiv in die Nacht kommen.
Ja.
Und so war es dann auch. Also oben Fotos gemacht, noch ja, ein bisschen rumgeschaut und dann eigentlich nur dran gedacht, ohne die Arme hochzureißen und zu sagen, jetzt, oh, wir haben es geschafft, wie komme ich jetzt wieder runter? Deine Frage war ja, warst du alleine oben? Also ja. Thomas ist dann umgekehrt. Wir hatten noch 2 Spanier, die mit Sauerstoff unterwegs waren, aber die ja viel schneller waren als ich. Und wir sind dann wieder begegnet. Und im Abstieg habe ich dann eben auch noch viele Stunden gebraucht und bin dann erst in schwerer Dunkelheit wieder zurück im Basecamp bei Götz Wiegand, der dann sich rührend um mich kümmert. Und natürlich mir dort erstmal literweise Tee und ins Reinschlürfen, dass sie diesen Flüssigkeitsmangel eben ausgleicht. Und am Ende liegen wir uns einigermaßen glücklich in den Armen, weil wir wissen ja, es ist das höchste Camp, was wir eingerichtet haben. Also es wird auch noch ein paar Tage dauern, bis wir wieder ganz unten sind. Also absolute Leistungsgrenze, würde ich heute sagen. Mit der Rückschau, damals war es natürlich klar, dass wir es geschafft haben und dass wir uns auch gefreut haben darüber, Mensch, war ja extrem starke Leistung. Und wir hatten ja auch noch ein zweites Team damals in der Hinterhand, was das auch noch machen wollte, aber unser Wetterfenster hat sich dann geschlossen. Und es war dann für die anderen beiden nicht mehr möglich, bis ganz nach oben zu steigen.
All den Strapazen und auch nach der Risikoabwägung, wie hast du deine Chancen selber eingeschätzt eigentlich, als du den letzten Schritt alleine dann gewagt hast, zu wie viel Prozent hast du gedacht, ich schaffe es, zu wie viel Prozent hast du gedacht, es geht vielleicht auch nicht gut? Also gab es die Überlegung überhaupt?
Ja, über sowas denkst du dann nicht mehr nach. Oder ich denke über sowas dann nicht mehr nach. Also man sagt dann, Thomas, du steigst ab, ich gehe weiter, ich gucke, wie weit ich noch komme. Mhm. Und am Ende reicht es eben bis zum Gipfel, weil du musst dich völlig auspowern, aber trotzdem so viel Energie zurückbehalten, dass du noch absteigen kannst. Und ja, das könnte ich dir die Geschichte ja gerne erzählen.
Ganz haben wir
auch im Vortrag immer gesagt. Ne? Das, die Schwierigkeit liegt in diesem verbalen Spiel, dass du sagst, wie viel Meter kann ich noch aufsteigen, um es wieder bis ganz zurück zu schaffen. Was dann den Umkehrpunkt festlegt an den ganzen Bergen, ist immer unterschiedlich. Manchmal ist es das Wetter, manchmal ist es deine Kraft, manchmal ist es auch das Mentale. Am Everest kam eben alles zusammen und es hat gepasst. Ich komme bis ganz auf den Gipfel und auch wieder zurück.
Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man dann dort oben steht und weiß, man hat es geschafft?
Ich kann mich noch genau erinnern, wie es war. Aber die ganzen Gefühle, die stehen natürlich auf dem Gipfel. Die lässt du ja irgendwie zurück oder die lässt du vielleicht im Basecamp zurück. Alles zu ganz genau beschreiben kannst du eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ich reiß nicht die Arme hoch und freue mich wie verrückt. Weil es ist klar, ich habe noch den langen Abstieg vor mir und hoffentlich geht das auch gut, alleine in der Dunkelheit, ja, in relativ steilen Passagen noch abzusteigen. Aber es ist auch nicht klar, dass es irgendwie ein bergsteigerischer Meilenstein ist, weil als wir zum Berg gekommen sind, ist zwar für uns klar gewesen, dass es ohne Sauerstoff hochgeht, aber dass es eigentlich noch nie jemand 100% im Team ohne Sauerstoff gemacht hat, das war uns gar nicht bewusst damals. Es ging nur um den eigenen Anspruch zu erfüllen. Mhm. Und deswegen war es klar, dass es auch jetzt keine Weltsensation wird. Aber für uns war es natürlich absolut entscheidend, weil du musst dir vorstellen, wir sind, ich glaube, 5-6 Jahre diesem Traum hinterher gehäschelt und haben dort auch viel Geld, viel Zeit, viel Energie reingesteckt. Und jetzt ist es soweit und wir waren oben im Team.
Ja. Es ist unglaublich, es war der 22. Mai, glaube ich, 2001, als du alleine da auf dem Gipfel gestanden hast. Und bevor wir zum nächsten Thema jetzt kommen, was mir schon ziemlich schwer fällt, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend und anregend und auch emotional. Wie lange bist du da überhaupt an dem Tag unterwegs gewesen? Also hoch auf den Gipfel und dann auch der Abstieg wieder bis in das Lager, wo du erwartet worden bist von deinem Kollegen.
Aufgebrochen sind wir so gegen 1 Uhr, 1.30 Uhr. Und unten in dem sozusagen höchsten Camp war ich erst um 21 Uhr.
Das sind fast 24 Stunden. Also
fast den ganzen Tag gebraucht. Du musst dir aber überlegen, dass man ja auf dem Hochlager dort nicht schlafen und auch nur trinken, essen, kurz unsere Planung zum Gipfel wie beschrieben machen. Also du musst eigentlich noch 24 Stunden dazu rechnen, nämlich von dem vorletzten Camp, als wir aufgebrochen sind. Und so lange dauert es eben, ja, ohne Sauerstoff da aufzusteigen. Also für uns, es gibt mittlerweile auch Rekordversuche, da geht es eben einfach schneller, aber ja, wir stehen uns da jetzt nicht selbst im Weg. Mhm. Wir müssen ja auch immer gucken, was gibt unsere Erfahrung her, wie wahrscheinlich ist es, zum Gipfel zu kommen und wie stark sind wir im Team, was brauchen wir alles, vielleicht kann man auch alles nochmal reduzieren, vielleicht kannst du auch das letzte Camp weglassen. Mhm. Also wir haben uns damals für diese Taktik entschieden und haben eben dort ja, viele, viele Stunden gebraucht, um zum Gipfel zu kommen und auch wieder zurück.
Ja, und es ist natürlich auch so, dass ihr das Ganze der Nachwelt mitgeben wollt. Das ist auch ganz wichtig. Ich finde das so eine Riesenleistung und es ist ja wirklich auch grenzwertig gewesen. Also es hat ja niemand gewusst, ob es wirklich funktioniert und du dann nochmal alleine hoch auf den Gipfel, was ich mir ja für meine Sicht, ich bin da eher ein Schisser, auch furchtbar vorstelle, weil ich hätte es, glaube ich, mich nie getraut, das alleine zu machen, weil du bist da dann wirklich allein. Da ist ja nichts. Auch kein Telefon. Man kann nicht das Handy zücken und sagen, jetzt rufe ich mal die 112 oder so, die werden mir schon helfen. Da ist nichts. Man ist da wirklich allein. Ihr habt das festgehalten in einem wunderbaren Buch, wie ich finde. Das will ich an der Stelle auch erwähnen. Das gibt es also, das hast du gemeinsam gemacht mit Thomas Treptow. Und das heißt ganz oben, später Triumph am Everest. Und das kann man durchaus mal lesen.
zur Dokumentation des Ganzen, also nicht nur Everest, sondern viele andere, Tausender oder überhaupt Berge, wo wir waren, haben wir natürlich immer dokumentiert und auch immer unsere eigenen Fotos gemacht, natürlich auch immer die Kamera mitgeschleppt. Also das kommt noch dazu, dann ging ja die Zeit mit Videos und Bewegtbildern los. Also es gab dann nicht nur eine Fotokamera, sondern eben auch noch eine Videokamera, die mit hoch sollte. Haben wir am Everest zwar dann weggelassen. Es gibt auch einen Film darüber, aber eben nicht alles Bewegtbilder vom Gipfel, weil es uns einfach dann zu schwer geworden ist. Also die Kamera an sich, nur als Beispiel, die erfordert ja auch Akkus. Du brauchst Filmmaterial, was du reinstecken kannst. Du brauchst Filme für eine Fotokamera, das es damals ja auch noch gab. Ne? Das ist also, deswegen habe ich vorhin mal erwähnt, man muss immer in die jeweilige Situation sich reinversetzen. Und das ist ja schon fast historisch, wo wir jetzt drüber reden. Also schon verdammt lang her, wo es auch noch eine ganz andere Technik dazu kam. Also das beschränkt natürlich unsere Geschwindigkeit und unsere ganze Expeditionsplanung im Verhältnis zu heute natürlich sehr stark ein. Aber dafür war es eben abenteuerlicher. Und du hattest ganz selten ein Telefon, ein Basecamp, ein Satellitentelefon, eben was es damals gab, aber die waren noch in der Größe von einem Reisekoffer, von 1996 an zumindest.
Und schwer.
Und schwer. Also die waren eigentlich nicht transportabel. Und am Gipfel kannst du heute zwar anrufen, aber es kommt trotzdem niemand mit dem Heli vorbei und holt dich ab.
Du weißt auch gar nicht möglich wäre, weil ein Heli, glaube ich, da oben gar nicht mehr fliegen kann.
Ja, ein normaler Heli kann da nicht fliegen. Also die Luft ist einfach zu dünn. Aber es geht jetzt nicht nur um den Luftdruck an sich, sondern eben auch um den Sauerstoffgehalt, wo eine Turbine irgendwie Sauerstoff braucht, um das Feuer zu entzünden oder im Laufen zu halten. Und genauso ähnlich funktioniert es auch im Körper. Du brauchst also Sauerstoff, um eine Verbrennung aktivieren zu können. Und wenn der Sauerstoffgehalt sehr gering ist, dann hast du eben nicht mehr die Leistung.
Das ist alles ganz, ganz, was man noch beachten muss, alles, das, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man hier unten quasi, sage ich mal, lebt, das ist alles ganz selbstverständlich, man macht ein Feuer an, da oben funktioniert das alles gar nicht mehr so einfach und deswegen also eine riesen Leistung.
Also wir waren nicht die Ersten, die ohne Sauerstoff an diesem Berg auf dem Gipfel waren. Messner 78 war oben und ein Deutscher, das war Hans Engel, der war damals auch in einer sauerstoffgeführten Expedition ohne Sauerstoff am Gipfel. Aus technischen Schwierigkeiten stand er dann am Ende ohne Sauerstoffflasche am Gipfel. Ja. Also ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff. So. Wir können für uns sozusagen in Anspruch nehmen, dass wir das als erstes deutsches Team komplett so geplant haben und auch als erstes deutsches Team dann eben ohne Sauerstoff am Gipfel standen, aber die anderen beiden sollte man unbedingt noch erwähnen. Deswegen hast du eingangs auch gesagt, zweiter Deutscher überhaupt.
Genau. Ja. Da kommen wir auf die Seven Summits zu sprechen. Seven Summits heißt ja, sieben Kontinente haben wir auf der Welt, die alle haben den höchsten Berg und die hast du alle bestiegen.
Seven Summits war eine Idee, die ist schon entstanden, bevor wir auf den Gipfel des Everest 2001 hochgekommen sind. Als es dann doch geklappt hat, ganz nach oben zu gehen, dann war klar, dass man dieses Projekt anzetteln könnte, weil der Everest ist ja schon der schwerste, den haben wir schon. Und dann werden die anderen, die ja in aller Regel auch ohne Sauerstoff gemacht werden, ja eher möglich. Technisch schwer ist der eine oder andere noch oder eben extrem abgelegen, aber wenn du einen Everest hast ohne Sauerstoff, dann könnte man dieses Seven Summits Projekt machen. Das Projekt ist mal von einem Amerikaner, Dick Bass, ins Leben gerufen worden, der Multimillionär war und hat sich überall, sage ich mal, fast hinfliegen lassen. Nicht auf die Gipfel, aber hin und mit viel logistischer Unterstützung auch raufbringen lassen. Und dann die Idee für dieses Seven Summits Projekt gegeben, heißt also jeden höchsten Berg eines jeden Kontinents zu besteigen. Und das haben wir eigentlich übernommen, weil es ein bergsteigerisches Highlight ist. Im Vergleich zum Everest, bewusst jetzt gesagt, ist es vielleicht nicht unbedingt die höchste sportliche Leistung, weil es sind auch ein paar ganz leichte Berge dabei, zum Beispiel der in Australien mit 2220 Metern. Aber man hat natürlich zu Hause eine wunderbare Ausrede, überall hinzufahren auf der Welt. und sich dann auch wochenlang wieder am Berg aufzuhalten und die Länder kennenzulernen und vielleicht auch wieder andere Berge in dieser Zeit zu besteigen. Und natürlich kann man Vorträge darüber machen, die uns eine gewisse finanzielle Freiheit ermöglichen. So war der Plan. Und bei mir hat es auch geklappt, das so durchzuziehen.
Ja, und das war dann auch schon ein Jahr später quasi. Habt ihr, war das dann der erste Berg der Seven Summits, der Elbrus, habt ihr euch den zur Brust genommen quasi 2002. Und da war auch ein berühmter Mensch mit am Start, zumindest am Anfang, Joey Kelly von der Kelly Family, der ja auch ein Extremsportler ist. Der war dabei. Wie kam es dazu?
Und was du alles recherchiert hast,
naja,
diesen Podcast. Also das wäre dann der zweite Berg der Seven Summits. Mhm. Der erste wäre dann der Everest sozusagen. Mhm. Und beim zweiten Berg hatte ich meinen Kumpel Joey Kelly ins Boot geholt, der sich damals sehr für Bergsteigen interessiert hatte und bestimmt auch in diesem Wahn, auf dem Everest hoch zu wollen, sich schon mal so ein bisschen ans Bergsteigen gewöhnen wollte. Mhm. Aber der Joey hat dann dem Glück die Finger davon gelassen oder die Füße, wenn du so willst, auf den Everest hinaufzusteigen. Hat sich mit anderen Projekten befasst, war aber dann am Elbrus mit uns unterwegs und nebenbei bemerkt auch noch an zwei, drei anderen Projekten gemeinsam mit mir unterwegs.
Aha. Ja, ihr habt also noch ein paar Projekte weitergetrieben dann. Das war der Anfang der Elbrus und habt euch dann noch bei anderen Bergen wieder getroffen. Ist da wirklich so einer, der das ziemlich verbissen durchzieht, habe ich manchmal das Gefühl. Also einer, der wirklich mit Leib und Seele da auch Berge besteigt?
Joey ist natürlich eine Kämpfernatur, ist ein, wirklich ein Beißer, wie man so sagt. Mhm. Wenn er sich was vorgenommen hat, dann zieht er das auch durch, auch unter Schmerzen und Qualen. Und am Berg tut er sich, glaube ich, relativ schwer, weil er die Höhe nicht ganz so gut verträgt.
Okay.
Das haben wir dann eigentlich auch deswegen analysiert und für ihn ein bisschen mitbeschlossen. Also sagt, du, Everest ist vielleicht nicht das allerbeste Ziel für dich. Es sei denn, du machst mit Sauerstoff, dann hast du eine realistische Chance. Aber der Joey hat sich dann noch viele andere kleinere Berge vorgenommen, wo er dann mit seinem Fitnesszustand auch spielend hochgekommen ist.
Du hast gerade gesagt, nach dem Everest sind dann die anderen Berge eben nicht mehr so schwer. Da geht man davon aus, man schafft die, wenn man Everest ohne Sauerstoff geschafft hat. Aber so ein paar Schwierigkeiten gibt es dann doch auch bei diesen Seven Summits. Zum Beispiel ist ja einer der Berge, der Vinson heißt da, glaube ich. Antarktis ist ja auch ein Kontinent und dort ist es ja ein bisschen kälter als im Rest der Welt. Ist er südlich des 80. Breitengrades, glaube ich, also ziemlich weit unten.
Ja, höchster Berg eines jeden Kontinents führt dich eben überall hin, ne? Unter anderem in die Antarktis. Und Antarktis habe ich mich immer sehr drauf gefreut, weil da kommst du ja normalerweise niemals hin. Mhm. Also vielleicht mit dem Schiff mal so zum Beobachten verschiedener antarktischer Lebewesen. Aber zum Bergsteigen reist du ja da nicht einfach an, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, die Seven Summits weiterzumachen. Ja. Von daher war es auch ein riesen logistischer Aufwand, da hinzukommen. Und natürlich Logistik ist, wenn es logistisch schwer ist, auch finanziell immer schwer. Deswegen waren wir dort nur im Duett unterwegs und waren auch ganz alleine mit logistischer Unterstützung der Amerikaner, die uns reingeflogen haben. Und wir sind dann ganz alleine an diesem Berg unterwegs gewesen. Also es war wirklich eine extrem spannende Expedition, die auch bestimmt die kälteste aller Expeditionen war, denn ich hatte meinem Kumpel Michael damals gesagt, nimm doch mal ein Thermometer mit, weil sonst wird das eigentlich nie gemessen, wie kalt es wirklich ist, immer nur gefühlt, dann wird auch irgendwas behauptet, so, das ist wahrscheinlich. Und der hat gesagt, du, ich sehe deine Vorträge, bei jedem Mal wird der Rucksack ein Kilo schwerer und die Temperaturen werden immer kälter. dann nimm doch ein Thermometer mit und miss mal. Und wir hatten dann wirklich minus 43 Grad, glaube ich, waren es gemessen mit dem Thermometer. Und das war dann wirklich so kalt, dass auch die Fotokamera-Batterien ausgestiegen sind. Die hat man dann sich sehr nah in die Körpermitte gesteckt, dass man überhaupt noch die entscheidenden Gipfelfotos machen kann. Und ja, ich sag mal, so als kleine Story noch erzählt, es ist dann wirklich so, dass der Innenhandschuh am Außenhandschuh durch den Handschweiß, der schafft es dann, dass diese beiden Handschuhe sogar zusammenfrieren. So kalt ist es dann dort gewesen. Wir waren noch heilfroh, dass wir ohne Erfrierung aus der Antarktis dann zurückgekommen sind.
Das wollte ich gerade sagen, da besteht wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Erfrierung dann mit nach Hause bringt. Gehst du davon eigentlich aus, manchmal, dass das passieren kann? Ist ja immer eine Gesundheit, die man dann auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern relativ heftig aufs Spiel setzen kann, wenn man dann Pech hat vielleicht auch.
Ja, es ist jetzt im Gespräch leicht zu erklären, aber wenn du vor Ort bist, dann entscheidest du dich ja nicht darüber, ob du Erfrierung haben willst oder nicht. Du machst einfach diesen Berg und gehst irgendwann mal los. Und eigentlich muss man sagen, wenn man losgeht an die ganz großen Berge, dann schlägt man ganz bewusst auch eine Tür hinter sich zu. Mhm. Man geht über seine Grenzen hinaus und da muss man sehen, wie sind die Bedingungen vor Ort? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Und wenn ich mir Erfrierungen zugezogen habe, die zum Glück immer einigermaßen glimpflich abgegangen sind, dann waren es vielleicht zum Teil auch Fehlentscheidungen, die man da getroffen hat. Vielleicht ist man zu weit gegangen, vielleicht hat man die Vorbereitung nicht perfekt genug gemacht. Hm. Das ist immer ein Fehler, wenn sowas passiert, wenn man so schwere Erfrierungen vor allen Dingen erleidet und dann vielleicht sogar Amputationen in Kauf nehmen muss. Also mein Kumpel hat mal gesagt, dass es keinen Berg gibt, für den sich lohnt, irgendwelche Gliedmaßen zu verlieren. Also über eine Zehe, hat er gesagt damals. Ja. Dass es keinen Berg gibt, eine Zehe zu verlieren.
Es ist ja wirklich auch risikoreich, was da gemacht wird, was ihr da macht an den Bergen. Und auch du hast leider schon miterleben müssen, wie brutal auch Berge sein können am Nanga Parbat. Das ist, so sagt man, der Schicksalsberg der Deutschen. Reinhold Messner hat da seinen Bruder verloren am Nanga Parbat. Und du bist auch am Nanga Parbat gewesen. Und auch das war nicht so ganz glücklich am Ende.
Nanga Parbat war für uns auch eine Riesenexpedition. Da vielleicht nicht unbedingt die Herausforderung in der großen Höhe lag, sondern eben in der geschichtlichen Beschreibung, in der Historie, wie der Berg vor vielen Jahren vor uns bestiegen worden ist. Da muss man als Bergsteiger, als deutscher Bergsteiger eigentlich mal hin. Mhm. Viele werden sich vielleicht sogar noch erinnern, die Geschichte um Hermann Buhl, deutsche Erstbesteigung, der einzige 8000er, der von Deutschen erst bestiegen worden ist. Mhm. Und deswegen wollte man dort unbedingt mit einer Expedition hin. Wir hatten die Hoffnung, dass wir den Berg schnell, weil er nicht ganz so hoch ist, besteigen können. Wir sind unheimlich gut vorangekommen, haben viele Fixseile legen müssen, weil es technisch so schwer ist, nicht um auf den Gipfel heraufzukommen, sondern auch bei schlechtem Wetter wieder herunter. Aber das Wetter war in dieser Zeit wirklich eine lange Zeit extrem gut und wir waren schon dem Gipfel sehr nahe gekommen. Und dann gab es den Wettereinbruch mit extrem viel Schnee. Wir mussten eine Zeit lang abwarten, um wieder aufsteigen zu können. Dann war es ungleich schwerer und wir waren dann in einem gemeinsamen Team zum Gipfel unterwegs. Schaffen an diesem Tag den Gipfel auch, sind sehr spät auch oben, eben weil die Bedingungen sehr schwer waren und waren auch schön ausgepowert. Also aufgrund unserer Erfahrung haben wir uns aber überlegt, dass wir es machen können. Mhm. Viele von uns hatten schon 8000er bestiegen vorher. Vielleicht waren wir ein bisschen zu optimistisch, aber das Wetter hat gepasst und unsere Power auch. Aber als wir auf dem Gipfel waren, freuen sich alle noch, liegen sich in den Arm, diesmal vielleicht mehr, als man das in der Solo-Begehung am Everest spürt. Mhm. Wirklich diesen Gemeinschaftssinn nochmal, diesen Erfolg. Ja. Und sagen, ja. So, und jetzt geht es ja nur noch um den Abstieg. Es werden wir schon irgendwie noch runterkommen, auch in der Dunkelheit. Und wir haben damals unseren Freund, den Günter Jung, dabei gehabt. Und der verstolpert sich im Abstieg und stürzt in eine dieser steilen Wände hinein und kommt ums Leben. Wir haben noch versucht, ihn zu suchen, versucht ihn zu finden. Aber das ist alles so extrem steil und überwächtet, teilweise von Serax bedroht. Das ist nahezu unmöglich, in so einer riesigen 8000 Meter hohen Wand da jemanden zu finden. Oder an dem 8000er, wo die Wände ja 3, 4000 Meter hoch sind, irgendwo jemanden zu finden. Und wir mussten dann an diesem Tag die Suche auch aufgeben, sind zurück ins Basecamp. Und diese absolute Freude über den Gipfel schlägt natürlich ins komplette Gegenteil um, in Trauer und vielleicht auch so ein Versagensmoment, wo du sagst, wie kann das jetzt wieder passieren, dass wir wieder einen Freund am Berg verlieren. Also eine Expedition, die uns wieder viel zum Nachdenken angeregt hat.
Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr extrem vor. Wie kann man da überhaupt noch, wenn das passiert jetzt, wie kann man da noch reagieren und wie kann man dann auch so rational bleiben und sagen, wir müssen jetzt aber weiter, wir wissen, dass der jetzt hier abgestürzt ist und irgendwo muss er ja sein, auch wenn das wahrscheinlich ganz, ganz tiefe Schluchten sind oder Spalten sind, in die man da abstürzen kann. Wir müssen aber trotzdem weitergehen und müssen das jetzt hier beenden. Ist das nicht eine furchtbar schwere Entscheidung?
Also die Entscheidung an sich, die ist zwar schwer, aber die kann ja nur rational sein. Du kannst eine ewig suchen, in 8000 Meter irgendwo abzusteigen, um deinen Freund zu finden. Es ist nicht möglich. Du musst nach Stunden der Suche und mein Begleiter, ein Freund damals, der Max, der konnte das gar nicht so über sich ergehen lassen. Der wollte dann unbedingt eben noch weiter suchen, aber klar war, du kannst das nicht ewig machen, weil du sonst selbst versterben wirst. Du hast dann nicht mehr die Power, zurückzufinden. Also war klar, wir müssen irgendwann aufgeben, diese Suche, und vielleicht in anderer Version nochmal fortsetzen, aber nicht in diesem Abstieg, nicht an diesem Tag und nicht in dieser Saison an diesem Berg. Also es ist klar, dass wir dort jetzt nichts mehr ausrichten können. Wir haben alles versucht, aber es war unmöglich, den Günther dort zu retten oder zu bergen.
Ist der Günther irgendwann gefunden worden?
Der Günther ist bis jetzt noch nicht gefunden worden. Der ist auch im steilen, im schweren Gelände abgestürzt. Ich habe das vielleicht so ein bisschen salopp gesagt, so verstolpert, aber das gibt es natürlich immer eine kurze Gehpassage. Da musst du wieder absteigen und sehr konzentriert sein. Und dort wird es auch viele Jahre noch dauern. Aber wir haben ja ein aktuelles Beispiel immer mal wieder in den Medien mit Reinhold Messners Bruder, wo man eben dann traurigerweise doch Hinweise findet, dass der Günther dort ums Leben gekommen ist.
Ist das eine Geschichte, die du wahrscheinlich dein ganzes Leben mit dir rumträgst?
Also solche Geschichten, die trägst du natürlich dein ganzes Leben mit dir rum. Ich war ja unmittelbar dabei. Es ist keine Geschichte, wo du jetzt hörst oder in einem anderen Team von der gleichen Expedition irgendwie passiert ist. Du bist unmittelbar dabei und fragst dich natürlich immer auch wieder mal, was hast du selbst dort für eine Verantwortung getragen, was hast du da selber falsch gemacht. Aber das ist passiert, das musst du abhaken, dort an dem Berg zum einen mal und zum anderen natürlich auch für dich zu Hause, wenn du solche Expeditionen auf Revue passieren lässt. Weil sonst kannst du ja nie wieder losfahren. Du musst dann einfach, der logische Schluss wäre, zu sagen, ich fahre selber nicht mehr an den Berg, weil das kann dir ja selbst andauernd passieren. Wir waren oft in solchen Situationen, wo es knapp war, wo du natürlich in der Situation, wenn du tief drinnen steckst, nicht wahrhaben willst. Aber es ist immer möglich, dass das passiert. Du versuchst das Risiko weitestgehend zu minimieren, du versuchst am Berg alles richtig zu machen. Aber es gibt auch viele äußere Einflüsse, die dich von deinem, sagen wir mal, geraden Weg durch dein durchdachtes Tunnel dort abbringen können. Und das kann immer alles passieren.
Natürlich, ja. Und damit geht ihr ja auch in den Berg schon rein, dass ihr also von vornherein wisst, es könnte im schlimmsten Fall auch mit dem Tod enden. Das ist ja in der Höhe, bei diesen Bergen, ist das ja drin, also im Bereich des Möglichen. Und insofern denke ich auch, dass da niemand irgendwas falsch gemacht hat, sondern ich wollte nur noch mal nachfragen, ob man sich die Frage dann auch stellt, da bin ich jetzt vielleicht ein Stück weit schuld gewesen, aber logischerweise ist das nicht so.
Wenn wir zu so einem Berg fahren, haben wir uns oft ausgemacht, dass über 8000 Meter haben wir uns oft ausgemacht, dass über 8000 Meter jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ja. Das heißt nicht, dass jeder seins macht, dass jeder irgendwas macht. Wir bleiben schon als Team zusammen, helfen uns, unterstützen uns. Aber die Verantwortung kannst du dann am Ende dir zwar zuschreiben, aber wirklich etwas dagegen tun kannst du ja im Nachhinein nicht mehr. Du musst einfach akzeptieren, dass es so passiert ist. Und das Risiko an solchen Bergen sehr, sehr groß ist. Und wenn man das eingeht, muss man, glaube ich, auch wie im richtigen Leben dann mit den Konsequenzen leben.
Du hast nicht nur Berge bestiegen, sondern, um auf ganz ein anderes Thema zu kommen jetzt nochmal, du bist auch wieder ins Wasser gegangen. Und zwar auch wieder auf eine verrückte Art und Weise. Das Ganze nennt sich Inselman, hat mit der Ostsee zu tun, mit der Nordsee zu tun und mit der dänischen Südsee auch zu tun. Erklär mal kurz, Inselman, was ist denn das für eine verrückte Idee?
Wir hatten erwähnt, dass ich aus dem Leistungssport schwimmen komme.
Richtig.
Und ja, da gibt es ja, sagen wir mal, eine Kumpeltruppe, die nie zum Bergsteigen gekommen ist und die vielleicht auch gar kein Verständnis dafür hatten, was ich 20 Jahre lang gemacht habe. Aber mit denen wollte ich auch wieder mal was unternehmen. Für mich kam ja nie in Frage, wieder ins Schwimmbecken zurückzukehren, um an irgendwelchen Altersklassenmeisterschaften teilzunehmen.
Ja.
Also das Thema war nur komplett durch. Und wichtig war, dass wir ein Projekt finden, das unsere Fantasie anregt, dass wir eine Motivation dafür haben, dass wir irgendwas schaffen, was noch niemand gemacht hat.
Ja.
Und da sind wir drauf gekommen, über die großen deutschen Ostseeinseln zu schwimmen. Das war der erste Versuch, unsere erste, sagen wir mal, Aktion, die uns mit dem sogenannten Inselman auch bekannt gemacht hat, nämlich von Usedom nach Rügen über Hiddensee nach Zingst zu schwimmen.
Ja.
Das Ganze im Triathlon-Stil, also von Insel zu Insel, die Insel zu erreichen, schwimmerisch drüber zu joggen oder mit dem Rad zu fahren, dann wieder ins Wasser, zur nächsten. So war die Idee.
Was war die erste Insel, auf die ihr rauf seid?
Unser Projekt ging damals, der erste Inselman im Triathlon-Stil von Usedom nach Rügen, über Hiddensee nach Zingst.
Also heißt, der geht also
zu schwimmen, zu laufen und Rad zu fahren.
Auf die Insel, fahrt da, Fahrrad, lauft da, geht dann wieder ins Wasser, schwimmt zur nächsten Insel übers offene Meer, dann auch mit Wellen und mit Sturm und mit vielleicht auch schlechtem Wetter, geht auf die nächste Insel, dann wieder Fahrrad, laufen, wieder ins Meer, zur nächsten Insel schwimmen. Das geht dann also über diese Inseln so weiter, bis ihr euer Ziel erreicht habt, das Prinzip des Inselman. Und das war das erste Projekt, das war also Ostsee. Und jetzt sagst du, es gab ja mehrere, weil es ja erfolgreich war, das erste Projekt.
Du musst dir vorstellen, weil du die Entfernungen ansprichst, übers offene Meer. Von Usedom nach Rügen sind 12 Kilometer. Bei Wassertemperaturen so zwischen 17 und 18 Grad. Also richtig kalt, also du schwimmst ja 4 Stunden und länger. Also das ist schon eine Herausforderung, die wir so noch nicht gekannt haben.
Ja.
So. Und danach gab es noch andere Projekte, weil wir eben trotzdem wieder Verrückte gefunden haben, die es nochmal oder in anderer Form wiederholen wollten. Und dann ging es eigentlich erst richtig los mit dem Inselman, denn dann war meine Idee, weil ich das mal im Fernsehen gesehen hatte, auf einer Wetterkarte, dass es ja friesische Inseln gibt, die sich wie eine Perlenschnur aufreihen und die man eigentlich nur abschwimmen muss, ohne dass es da große Orientierungsprobleme gibt. Es ist das Einfache, was schwer zu machen ist, habe ich mal gesagt. Und es ist auch so. Denn du schwimmst zwar von Insel zu Insel und joggst drüber oder fährst mit dem Rad, aber du siehst ja, wenn du ins Wasser gehst, manchmal das Ufer noch gar nicht.
Ja.
Also du würdest wahrscheinlich im Kreis oder zickzack schwimmen. Also brauchst du irgendwie ein Orientierungsboot, so ein kleines Begleitschlauchboot hat man dann alles. Da brauchst du jemanden, der das fährt. Also ich will nur sagen, Verpflegung unterwegs brauchst du. Was man alles wieder beachten muss, wenn du dann stundenlang im Wasser rumkrallst. Aber das war ein Projekt, das ging damals über 300 Kilometer von Den Helder nach Schillig. Von Den Helder im Niederländischen bis nach Schillig, kurz vor der Formiade Bozen, wo die Ems reinläuft. Ne? Ems und eigentlich auch die Elbe dort so ja. in dieser groben Richtung. Mhm. Das waren 300 Kilometer bis dann rüber nach Schillig, wo der Bürgermeister uns dann auch empfangen hat, mit Hochachtung. Wenn wir waren dann wirklich glücklich, dass wir es gemacht haben. Aber wenn man das einmal anzettelt, gibt es ja auch noch friesische Inseln, die von Süden nach Norden reichen. Dort unter anderem, wo Sylt eine Insel ja. ist. Und wenn man das angezettelt hat, das Projekt, müssen die anderen Inseln natürlich auch noch kommen. Die sind ja dann noch mal über 200 Kilometer bis da hochgeschwommen. Und die ganze Zeit war ich und der Ideengeber so ein kleines bisschen. Und ich hatte aber einige Freunde, die sehr gute Schwimmer sind, dabei. Ohne die wäre das Projekt natürlich gar nicht gegangen. Und unter anderem eben auch Steve DeLuca, einer unserer besten Schwimmer Deutschlands, mit dabei, den ich aber ganz schön überreden musste, denn der war nicht unbedingt so auf die Tiefe des Meeres und die Kälte des Wassers eingestellt. Aber wir haben uns beide da richtig eingefressen und sind dann auch mental stärker geworden, als wir das am Anfang sicherlich im Freiwasser waren.
Ich bedanke mich ganz, ganz toll bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, die auch noch länger gewesen ist, als wir es eigentlich geplant hatten. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen und vielleicht über neue Dinge berichten können. Und sage jetzt erstmal ganz großes Dankeschön und große Erfolge bei allem, was du dir ins Auge gefasst hast für die nächste Zeit. Jürg Stingel, Extrembergsteiger, Schwimmer und Sportler und Mensch, Abenteurer. Danke, Jürg.
Vielen Dank und tschüss und bis bald.
So schnell kann eine Stunde vergehen, wenn jemand richtig tolle Geschichten zu erzählen hat. Wenn ihr mehr wissen wollt über Jürg Stingel, den Extrembergsteiger aus Chemnitz, dann guckt einfach auf die Homepage jürgstingel.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.